In den letzten Jahren haben sich immer mehr Menschen auf den Weg gemacht und ihr Heimatland hinter sich gelassen. Ob sie jemals am Ziel ankommen werden? Ungewiss. Bei mir zu Gast im Studio waren drei junge Männer aus Pakistan und Afghanistan. Sie sind bereits seit 2 Jahren hier in Deutschland. Auf ihrem Weg hierher haben sie sich bereits mit kilometerweiten Strecken, 9 Sprachen, 9 Gesichtern, Einsamkeit, Unsicherheit, aber auch mit Zukunftsträumen auseinandergesetzt. Außerdem mit dabei ist heute Petra. Sie kennt und begleitet die drei, seitdem sie in ihrer kleinen Gemeinde angekommen sind. Ihr hört den Freisprecher heute mit dem Blick auf 3 junge Männer, die vor 2 Jahren aus ihrem Heimatland geflüchtet sind und nach Deutschland gekommen sind. Seid dabei, wenn die Jungs mir einen kleinen Einblick in ihre Geschichte und ihre Heimatländer geben. Bevor sie hierher kamen, sprachen sie kein einziges Wort Deutsch. Heute sitzen sie mit mir hier im Studio und stellen sich der Herausforderung, um mir einen kleinen Einblick in ihre Geschichte und ihre Heimatländer zu geben. Ich schaue in 3 gespannte Gesichter. Ali, Abbas und Omid kommen aus Pakistan und Afghanistan. Doch ich will nicht zu viel vorgreifen.
Hallo meine Damen und Herren, ich begrüße Sie. Mein Name ist Abbas und ich komme aus Pakistan. Ich bin 20 Jahre alt. Ich bin seit 1,5 Jahr in Deutschland.
Mein Name ist Ali. Ich komme aus Pakistan. Ich bin 32 Jahre alt und ich bin schon 2 Jahre in Deutschland.
Salam alaikum, rozeton bakhair. Esmom asme Omid az Afghanistan hastam. در حدود 2 سال میشه که من در آلمان زندگی میکنم. Guten Tag, lieber Leute. Ich heiße Omid, ich komme aus Afghanistan. Seit 2 Jahren ich wohne in Deutschland.
Schön, dass ihr heute mit dabei seid. Knappe 5550 Kilometer sind es aus dem beschaulichen Freiburg nach Islamabad, die Hauptstadt Pakistans. Von Freiburg nach Afghanistan sind es runde 5205 Kilometer. Riesige Distanzen, die nur per Flugzeug zu überwinden sind, denkt man. Ich habe die 3 Jungs gefragt, wie sie hierher gekommen sind. Abbas aus Pakistan fängt an, mir von seiner Reise zu erzählen.
Ich bin 11. November 2015 von Pakistan losgelaufen. Ich bin über Iran, Türkei, Samos, eine Insel gehört Griechenland, danach war ich Athen, dann Mazedonien, Slowakei, Kroatien, so Oberserbien, so. Und es hat ungefähr 2 Monate gedauert. Manchmal bin ich zu Fuß gelaufen, manchmal mit dem Bus, manchmal mit dem kleinen Zug, manchmal mit dem kleinen Schiff, also so Boot, Luft. Ja, es war sehr gefährlich, aber es ist ein Teil von meinem Leben. Und alles gut.
Mehrere Monate hat Abbas gebraucht, um nach Deutschland zu kommen. Ohne Flugzeug, zu Fuß, teilweise auf einem Zug oder auf einem Boot. Auch Omid hat sich auf den Weg gemacht. Er trat seine Reise nachts in Kabul, der Hauptstadt Afghanistans, an.
Am Nacht, ich bin um 2 Uhr von Kabul nach Pakistan losgefahren. Es war seit 2015, wenn ich bin von Kabul, Hauptstadt von Afghanistan, losgefahren. Und dann nach Pakistan, dann über Iran und dann in Türkei. Aber etwas ein bisschen Probleme, Grenze von Türkei. Wir sind 200 Leute und wir sind im illegalen Weg nach Türkei gekommen, aber die Polizei hat 18 und sie hat uns festgenommen und ich war, das ist ganz traurig für mich, ich war 45 Tage in der Gefängnis. Es war ganz traurig, weil wir 20 Leute in einem Raum waren. Und ich erinnere mich in einer Nacht, wenn ich traurig, ja, ich träumte. Ich habe geträumt, dass morgen ich frei bin. Und wenn ich am Morgen aufgewacht und ich habe mich auf dem Sofa gelegt gesehen und dann, ich bin ehrlich, ich habe geweint. Und ich dachte, dass morgen ich frei bin, aber leider, ich bin im Gefängnis. Dann, nach 45 Tagen, wir haben demonstriert gemacht und dann der Chef vom Gefängnis hat gesagt, sie sind nach 5 Tagen frei. Und dann, wir mussten die Türkei verlassen. Wir haben vor einer Woche Zeit, wir mussten die Türkei verlassen. Und dann, ich bin nach Griechenland mit dem Schiff gefahren. Mein Schiff war 5 Meter mit keinem Motorrad. Wir sind mit den Händen Schiff gefahren und wir waren 12 Leute in einem 5 Meter Boot. Es war ganz gefährlich. Niemand weiß, ihr geht im Leben nach Griechenland oder nein. Wir dachten, wir töten in dem Wasser, ja? Aber Shukr Alhamdulillah, wir sind im Leben jetzt. Und dann, ich bin nach Otten gefahren mit dem Großchef. Und ich war eine Woche in Griechenland und dann nach Mazedonien und dann nach Kroatien und Österreich und nach in Deutschland. Ich bin gekommen, es dauert von Afghanistan bis Deutschland 5 Monate. Ja, 5 Monate. Ich erinnere mich nicht so gut, aber ich glaube, es sind 5 Monate.
45 Tage in einem türkischen Gefängnis, über das Meer in einem Boot, das keinen Motor besitzt. Und trotzdem sind sie hier angekommen. Wie Abbas macht sich auch Ali auf den Weg von Pakistan nach Deutschland.
Ich bin im Oktober 2015 von Pakistan losgefahren. Ich bin über Iran, Türkei, Griechenland, Mazedonien, Serbien, Österreich nach Deutschland gekommen. Und es hat 2 Monate gedauert. Ich bin zu Fuß gelaufen.
Mehrere Monate waren die Jungs unterwegs, quer durch die verschiedensten Länder, mal zu Lande, mal auf dem Meer. Und trotzdem haben sie es irgendwie geschafft anzukommen. Sehen ihren Weg und ihre Erfahrung nun als Teil ihrer eigenen Geschichte. Hier angekommen stehen sie nicht nur in einem fremden Land mit fremder Sprache und anderen Schriftzeichen, sondern auch vor neuen Traditionen. Ali erzählt mir, wie eine Hochzeit in Pakistan gefeiert wird.
In Pakistan, ich bin 18 Jahre alt, ich heirate, macht so viel Spaß. Alles vorankommt und wir essen zusammen und wir tanzen, singen, dann alles Familie. Wir haben 3 Tage vor Heiratszeit. Ein Tag vor Männer kommt und macht so viel mit Henna-Tag. Wir sagen Henna-Tag. Und nachdem wir gehen mit alles voran und Familie, Leute vom Mädchenhause. Und da wir essen und wir haben in Religion, dann eine Person heißt Mullah, er kommt, wir trauen und nachdem wir essen und dann kommen wir wieder zu Hause. Und nächstes Tag, die Mädchenfamilie kommt beim Männerhause und dann wir machen auch einen Tag vor Essen und die Leute kennengelernt und so weiter.
Und wie lernt man die Frau kennen?
Normalerweise 90% die Familie sucht eine Frau oder einen Mann verheiratet. Ist nicht selber. Aber wenn du bist wie Beispiel in der Universität gelernt oder in Arbeit und du findest ein Mädchen und du bist auch heiratet mit. Aber ohne Familiensport, du kannst nichts heiraten.
Wie viel kostet so eine Hochzeit?
Ah, ist so viel. Aber wie bei wenn ich heirate, es bekommt mehr als 1000 Leute. Ich habe 3 Tage gekocht und vor Essen und vor alles, vor Wohnung und ich bezahle so viel wie bei 15.000 Euro für alles. wie bei, wenn meine Schwester heiratet, wir kaufen für ihre Schwiegermutter, für Schwiegervater und für Mann und für Schwester, für Mann und für alles, Kleidung, Schuhe und wie bei so viel. Für ganze Familie, für Tante, für Onkel, für Kinder. Kleidung als Geschenk, Kleidung, Schuhe und wie bei so viel.
Als Geschenk, weil wir ein großes Herz haben. Großes.
Ja, wie immer. Und Mädchens Familie kauft für Männer Familie.
Und wie lange dauern die Vorbereitungen?
Ein Monat.
Um alle einzuladen und Brot zu backen und so. Okay.
Das muss man vorher vorbereiten oder reservieren oder sowas.
Ja, erst einmal wir reservieren. Wir haben einen Platz für heiraten. Wir sagen Marriage Hall. Und da wir reservieren, ich möchte in diesem Datum hier heiraten, so wie bei das. So manchmal. Er hat so viele Leute da vor Koch und wie bei alles Management.
Und das Essen kocht dann jemand anderes für euch, das kocht ihr nicht selber?
Nicht selber. Wir haben eine Person vor Koch, eine Person vor Einkaufen und so weiter. Und wir helfen auch für diese Leute. Und wir geben Geld immer Geld.
Und tragt ihr dann auch besondere Kleider?
Ja, wir haben Spezialistenkleidung für Heiraten, wie bei ein Mann heißt Sherwani und manche Leute machen Trippies. Und für Frauen, wir sagen Lehenga. So ist auch rote Farbe und ganz schön mit Embroidery, so wie bei das.
Und die Männer tragen auch rot?
Ja.
Alles
nie ist nichts rot oder weiß oder schwarz, egal.
Egal welche Farbe.
Ja, aber normalerweise Mädchen hat rote Farbe.
Wie bei wenn meine Schwester heiratet, wir kaufen für ihre Schwiegermutter, für Schwiegervater und für Mann und für Schwester, für Mann und für alles, Kleidung, Schuhe und wie bei so viel. Für ganze Familie, für Tante, für Onkel, für Kinder. Kleidung als Geschenk, Kleidung, Schuhe und wie bei so viel.
Als Geschenk, weil wir ein großes Herz haben. Großes.
Ja, wie immer. Und Mädchens Familie kauft für Männer Familie.
Ganze 3 Tage Hochzeit feiern, in denen sich alles um das Brautpaar dreht. Mit allen Verwandten und allen Familienmitgliedern. Für manchen Deutschen eine Albtraumvorstellung. Reicht doch schon ein Tag mit der Schwiegermutter. Doch in Pakistan sind 3 Tage notwendig. Ein Tag, um die Henna-Tattoos zu malen. Ein Tag, damit der Mullah die Zeremonie durchführt. Ein Tag, um die Familie der Braut zu besuchen. Und natürlich ganz wichtig, ausreichend Essen. Für alle. Obendrauf beschenken sich die Familienmitglieder gegenseitig. Es werden Kleidung, Schuhe und Schmuck an die jeweils andere Familie gegeben. Omid erzählt mir, wie er die Hochzeit seines Bruders in Afghanistan erlebt hat. Auch in Afghanistan sind riesige Feiern mit allen Verwandten, Henna und viel Essen an der Tagesordnung. Jedoch muss die Familie des Mädchens keine Geschenke an die Familie des Jungen geben. 3 bis 4 Tage dauern auch hier die Festlichkeiten. Ein Fest, das man so schnell nicht mehr vergisst.
Ich erinnere mich an meine Bruderhochzeit. Es war ungefähr 1500 Leute. Wir haben eingeladen und wir haben so viele Essen gekocht und viel getrunken. Ich habe so viel Spaß gehabt. Ich erinnere mich an Henna-Nacht. Weißt du, Henna-Nacht, wir mussten Henna zum Frauenfamilie bringen und sie macht Henna in ihrer Hand. Und wir haben nur für Frauen 250 Teller Essen gegeben, nur für Frauen. Es kommen so viele Leute in auch unsere Hochzeit. Unsere Hochzeit geht auch im Hotel oder Hochzeithalle oder man kann auch in einer Wohnung Feier machen. Und es dauert 5 Tage, 4 Tage.
In dem ersten Teil unserer Sendung haben wir bereits über den Weg hierher gesprochen. Außerdem haben wir erfahren, wie eine Hochzeit in Pakistan und in Afghanistan gefeiert wird. Nun werfen wir noch einen Blick auf die Schule. Schule. Die Schule erfreut sich bei uns keiner großen Beliebtheit. Frühes Aufstehen, nervige Lehrer und das ewige Lernen. Mädchen und Jungen in einer Klasse. Nicht jedermanns Fall. Wie die Schule in Pakistan und Afghanistan aussieht, das erzählen uns jetzt Abbas und Omid.
Bei uns in Pakistan, wenn ein Kind 5 Jahre alt ist oder 4 Jahre alt ist, dann muss er eigentlich in die Schule gehen müssen. Und bis 4. und 5. Klasse dürfen die Mädchen und die Jungen zusammen sitzen in einer Klasse. Aber sobald die in 6. Klasse sind oder 7. Klasse oder 8., 9., die müssen dann getrennt sein. Und bei uns kann man bis 10. Klasse, das heißt Realschulabschluss machen, aber wenn er weitermachen will, zum Beispiel Abitur oder Gymnasium, dann muss er seine Schule wechseln. Bei uns ist auch Schulsystem nicht so einfach, weil die Lehrer schlagen dürfen, wenn du die Hausaufgabe nicht magst oder wenn du Klassenarbeit nicht gut schreibst, dann schlagen die dich. Und die schlagen auch brutal stark und so schlimm. Und deshalb viele Schüler nicht in die Schule gehen, weil die von Lehrer oder von Chef oder sehr Angst haben.
Wie viele Kinder sind in einer Klasse?
Sind ungefähr 30 bis 40 Kinder in einer Klasse. Und es ist eigentlich auch schwierig für einen Lehrer zu verhindern, so viele Kinder.
Und kostet die Schule viel Geld?
In Pakistan kann nicht jeder Vater eine teure Privatschule leisten. Deshalb schickt er auch seine Kinder in kostenfreie Schule. Und es gibt bei uns viel Unterschied zwischen Privatschule und kostenfreie Schule. Da, wo man bezahlt, dann sind natürlich seine Kinder gut gebildet. Aber da, wo man nicht bezahlt, dann ist natürlich auch nicht gut gebildet.
Wie lange gehen denn die Mädchen bei euch zur Schule?
In Pakistan, die Mädchen gehen nicht in die Schule so viel. Aber er geht wie bei 10. Klasse bis oder in 8. Klasse. Nachdem geht nicht in die Schule. Und so viele Leute kann nichts bezahlen, die Schule für Mädchen. Er sagt, nach den 20 Jahren oder 22 Jahren heiraten und dann geht es in andere Haus. So wollen wir bezahlen für ein Mädchen. So, ich glaube, das ist nicht gut.
Und ist das in den Städten und auf dem Dorf gleich?
Nein.
In den Städten ist es so, dass die Leute oder gebildet sind zum Beispiel. Wenn ein Mädchen und seine Eltern sind gebildet und die haben vielleicht studiert oder irgendwas gutes Beruf, dann können die sicher es leisten, dass die seinen Kindern oder seinen Mädchen in die Schule schicken. Und deshalb schicken die in die Schule. Aber im Dorf ist was anderes. Im Dorf wohnen die Leute, die nicht so gebildet sind oder die arbeiten in Landschaft oder die um die Kleinigkeit arbeiten, damit die um die Leben schieben können. Aber die Leute in der Stadt wohnen, die sind echt gebildet und ja, die denken auch, was breit ist für Zukunft. Ich glaube, es sind 30% Mädels, Mädchen, die anfangen gehen in die Schule. Aber irgendwann nach 9. Klasse haben die vielleicht auch selbst keine Lust oder die Eltern sagen nach 9. 10. Klasse, dass ja, wenn es 19 ist oder 20 ist, dann muss sie heiraten und dann vielleicht geht sie zu seinem Mannhaus. Und warum soll sie dann so viel studieren?
Getrennte Klassen ab der 8. Klasse. Mädchen, die Schule meist nur bis zur 8. Klasse besuchen. Lehrer, die Schüler schlagen dürfen. Ein geteiltes Schulsystem. Kannst du bezahlen, kannst du auf eine bessere Privatschule gehen, die dann meistens nur in den größeren Städten vorhanden ist. Kannst du nicht bezahlen, gehst du auf eine staatliche Schule. Ich frage weiter und wir kommen auf ihre Heimatländer zu sprechen, das Wetter und das Essen.
Bei uns in Pakistan gibt's verschiedene Wetter. Wenn du im Nord bist, an der chinesischen Grenze, da ist ziemlich kalt und schneit. Aber wenn du im Süden bist, zum Beispiel Karachi oder so, da ist es auch ziemlich warm, nicht so kalt wie im Nordpakistan. Und im Sommer ist es so, dass im Süden ist 50 Grad und im Nord ist es so, dass wenn Sommer ist, dann ist vielleicht 20 Grad, aber nicht mehr. Aber im Winter ist Minustemperatur im Nord, weil da schneit und so alles.
Und gibt es da viel Landwirtschaft?
Gibt's ja, gibt's aber gibt's im Süd und Ost, aber nicht im Nord, weil da viele Berge sind und da kann man nichts aus.
In Afghanistan, das sieht der Wetter sehr schön aus. Ja, im Norden ist der Wetter sehr schön. Man geht zum Picknick und macht im Norden so viele Picknick. Im Winter kommt so viel Schnee. Man kann nicht fahren. Der Transportieren ist ja schwerer, wenn im Winter sind, weil wir haben keine Maschine oder keine gute Straßen oder keine Maschine vom Schnee schieben, ja. Schnee schieben. Es dauert einen Tag, dann muss die Straße der Schnee schieben und dann es gibt so viele Probleme im Winter, weil es kommt so viele Schnee.
Und was esst ihr denn so traditionell?
Ja, bei uns nicht so was wie in Deutschland, so Käse und so Wurst. Bei uns gibt es zum Beispiel Butter, Milch, Joghurt, ja, Chapati.
Und was esst ihr so
Ach,
morgens?
am Morgens, wir essen nicht so, wir frühstücken nicht so gleich in Deutschland, aber wir frühstücken mit Butter, Milch, Ei. Wie kann ich sagen? Es gibt so viel, es gibt verschiedene Sachen zum Frühstück da. Wir haben drei, wir essen auch Abendessen, aber zusammen. Wir sind fünf Brüder mit zwei Schwestern. Wir leben zusammen. Und nicht jetzt, aber davor, wenn ich in Afghanistan bin. Und wir waren 25 Leute. Wir haben einen großen Raum. Und wir sitzen auf dem Boden und wir essen zusammen. Man denkt, es gibt eine Party, das kommt so viele Leute, aber das alles unsere Familie war.
Kauft ihr alle Lebensmittel selber oder habt ihr auch eigene Tiere?
Die Leute im Dorf wohnen, die haben selber ein, zwei Tiere zu Hause. Zumindest die können Milch haben, Butter haben, Joghurt haben. Und im Dorf sind auch viele Leute, die ein kleines Garten haben und die können da Zwiebel oder sowas, die Sachen, so Landschaft. Dann müssen die noch vielleicht Brot kaufen.
Nun wollen wir einmal Petra zu Wort kommen lassen. Petra ist ein weiterer Gast unserer heutigen Sendung. Sie kennt Ali, Abbas und Omid schon seit dem allerersten Tag, an dem sie in ihrer kleinen Gemeinde am Kaiserstuhl angekommen sind. Mit ihnen kamen noch viele weitere nach Weißweil. Trotz eigener Familie hat sie sich mit anderen Tatkräftigen und Interessierten zusammengeschlossen, um die Ankommenden in Empfang zu nehmen, und gründete so ein Helfernetzwerk. Nun erzählt sie uns mehr über ihre Arbeit. Petra, ihr habt einen Helferkreis gegründet. Wie seid ihr denn dazu gekommen?
Ja, also Ende 2015 haben wir in Weißweil die Benachrichtigung bekommen, dass bei uns 60 Flüchtlinge ankommen werden. Vor allem sind es Männer. Das war natürlich ziemlich aufregend für uns, weil wir eigentlich gedacht haben, es kommen Familien, aber dann kamen eben 60 Männer. Und dann hat die Gemeinde einen Infoabend einberufen. Und da kamen ganz, ganz viele Leute, also mehr als wir eigentlich alle gedacht haben. Es waren dann über 100 Leute in diesem Raum, die sich engagieren wollten. Das war sehr, sehr positiv. Wir haben dann an diesem Abend verschiedene Gruppen eingeteilt und uns überlegt, wie können wir das Ankommen von den Flüchtlingen gut machen, wie können wir die möglichst schnell ins Dorf integrieren. Es haben sich verschiedene Gruppen gebildet. Es gab eine Sprachgruppe, eine Gruppe, die sich so um die Freizeitmöglichkeiten für die gekümmert hat, eine Gruppe, die mit den Jungs zu den Behörden gegangen ist, ins Krankenhaus, diese Sachen gemacht habe. Also am Anfang war ein ganz großes Engagement da. Ja, und dann kamen die Anfang Januar 2016, sind die dann in diese Leichtbauhalle eingezogen. Das war am Anfang sehr schwierig. Also für die Jungs sowieso, die da kamen, das waren alles junge Männer zwischen Anfang 20 und wie lang ist es? 40. Ich glaube, der Älteste war so um die 40 rum. Mhm. Verschiedene Nationalitäten, also Syrer, Iraner oder Iraker, Pakistani, Afghan, alles gemischt. Da gab es natürlich schon Spannungen auch. Klar, wenn man so viele Leute in so eine Halle reinsetzt, keine Privatsphäre, sehr laut. Das war eine ganz große Schwierigkeit, eine ganz große Herausforderung für alle Beteiligten. Dann natürlich die Sprache. Wir haben dann am Anfang ganz schnell versucht, möglichst viel Sprache in Kleingruppen mit ihnen zu üben. Sie waren auch unglaublich motiviert. Also das ging dann auch wirklich ganz gut. Ja, so hat sich das dann ein halbes Jahr oder bis zum Sommer hingezogen. Das ging dann auch gut. Und dann gab es aber immer massivere Probleme in dieser Leichtbauhalle. Es wurde sehr heiß. Es war klar, dass die dann irgendwann mal raus müssen. Und dann hat die Gemeinde eben versucht, die Leute privat unterzubringen, also privat Wohnungen zu suchen. Ein Teil ist dann ins Nachbardorf gegangen, ein Teil ist in Weißball geblieben. Ja, so hat sich das gegründet.
Wie seid ihr denn bei dem Sprachkurs vorgegangen?
Einige von uns sind selber Lehrer, also da haben wir unser ganzes pädagogisches Wissen haben wir da zusammengekratzt. Sehr spielerisch am Anfang, eigentlich so wie man mit den Kindern Buchstaben lernt, Sprache lernt, so haben wir es auch mit den Jungs gemacht. Ganz einfach, erst Begrüßungssachen, dann die einfachen Dinge, die man einfach wissen muss, wenn man einkaufen geht, was die einzelnen Lebensmittel bedeuten, Körperteile und so. Wir haben ein Buch gehabt, das hat jeder Flüchtling bekommen, mit dem sind wir durchgegangen. Und dann halt viel sprechen auf Deutsch. Am Anfang war das ganz schwierig, vor allem für die, die kein Englisch konnten. Die Englisch konnten, das war einfach, da konnten wir immer mit Englisch ein bisschen versuchen zu übersetzen. Das ging, aber viele waren auch noch gar nie in der Schule, also kamen auch als Analphabeten. Das war ganz, ganz, ganz schwierig. Was uns geholfen hat, war einfach die unglaublich große Motivation von den Flüchtlingen, die einfach die Sprache lernen wollten und viel üben und viel miteinander sprechen, viel miteinander machen. Wir haben Ausflüge gemacht, wir haben zusammen gekocht, wir haben versucht, möglichst viel Kontakt mit ihnen zu kriegen und viel Deutsch zu sprechen und dann ist das gegangen.
Gemeindehaus. Konntet ihr dazu irgendwelche finanziellen Mittel vom Staat mobilisieren?
Nein, nein. Das war alles privat, das war ehrenamtlich oder es ist immer noch ehrenamtlich. Privat wurde das alles organisiert, auch die Materialien, die Bücher. Da hat die Gemeinde einen Zuschuss gegeben. Wir haben auch ein Spendenkästchen aufgestellt. Und unsere Dorfbevölkerung, die war also wirklich sehr aufgeschlossen, das muss ich sagen. Obwohl wir nur ein ganz kleines Dorf sind mit ein bisschen über 2000 Einwohner, war das doch so, dass wir ganz viel Spenden auch bekommen haben. Wir machen immer noch montags immer ein Begegnungscafé. Und auch da steht eine Spendenkasse. Da organisieren ein paar Frauen Kuchen und Kaffee und Tee. Und da geht man dann hin und gibt halt ein bisschen was. Und dadurch kommen ein paar Euro zusammen. Nicht viel, aber es hat gereicht. Und als die Flüchtlinge dann in Privatwohnungen umgezogen sind, da haben wir wieder Spendenaufrufe gestartet wegen Möbel und Einrichtungen und so. Und das haben wir tatsächlich hingekriegt, dass wir praktisch das ganze Mobiliar aufgrund von Spenden zusammengesucht haben. Und das ging. Aber von staatlicher Seite oder vom Landratsamt war da nicht viel Unterstützung. Also eigentlich gar keine.
Seid ihr während eurer Arbeit mit besonders rassistischen Bemerkungen in Kontakt gekommen?
Also im Dorf nicht. Zumindest habe ich da nichts gemerkt. Natürlich gab es auch oder gibt es immer noch Leute, die lieber hätten, wenn die nicht da wären. Ganz am Anfang war es so, als die Flüchtlinge in diese Leichtbauhalle eingezogen sind, da sind dann auch tatsächlich mal ein paar, immer wieder mal Leute vorbeigefahren mit dem Auto und haben übelste Bemerkungen den Flüchtlingen gegenüber losgelassen. Also ich habe selber nichts mitgekriegt, aber es gibt es natürlich schon. Und aber so, wenn, also im anderen Leben, wenn man erzählt, dass man da aktiv ist, dann kommen schon ab und zu mal so Bemerkungen, wie kannst du denn das machen? Und ja, das gibt's schon.
Was sind denn deiner Meinung nach momentan die größten Schwierigkeiten, die zu bewältigen sind?
Die größten Schwierigkeiten sind eigentlich, dass die sich jetzt integrieren wollen. Die Sprache geht auch so langsam. Jetzt wollen die eigentlich alle eine Ausbildungsstelle. Und das ist ganz schwierig, da was zu kriegen, weil sie von der vom Sprachniveau natürlich noch nicht so sind, dass sie mit einem normalen Berufsschüler mithalten können. Also da gibt es noch sehr große Vorbehalte von den Firmen auch, dass sie die als Auszubildende nehmen. Ich denke, es ist immer noch die Sprache zum einen, wobei die jetzt alle in einem Sprachkurs sind, aber das dauert einfach. Ja, und dann natürlich, dass eigentlich die meisten jetzt auch eine Ablehnung bekommen haben und es ist nicht klar, wie es weitergehen soll. Also die allermeisten haben auch Klage gegen diese Ablehnung eingelegt, aber es ist eben nicht klar, wie es tatsächlich weitergeht, wann die Verhandlung ist, ob sie da bleiben können, wie lange sie da bleiben können. Das sind so die Schwierigkeiten, dass man eigentlich nicht richtig weiß, was nächstes Jahr ist. Und das ist für die Flüchtlinge einfach auch sehr schwierig, weil sie auch nicht richtig planen können.
Gibt's was du dir für die Zukunft noch mehr wünschen würdest?
Ja, mehr Offenheit von unserer Gesellschaft, dass man sie einfach annimmt. Es gibt Schwierigkeiten. Natürlich kommen sie alle aus einer anderen Kultur. Manchmal ist es schwierig, das zu verstehen, wie sie denken. Und es muss so ein beiderseitiges Respektieren sein. Also es muss ganz klar auch von denen, die in unser Land kommen, klar sein, dass bei uns gewisse Regeln herrschen und die müssen auch eingehalten werden, dass bei uns die Frau die gleichen Rechte hat wie der Mann, dass es bei uns ganz normal ist, abends wegzugehen, dass es viele Dinge gibt, die man hier eben machen darf, die man dort nicht machen darf. Das muss man respektieren, aber wir müssen genauso gut eben respektieren, dass sie von einer anderen Kultur kommen und vielleicht ein bisschen nachsichtiger sein und nicht immer, ja.
Unsere Sendung neigt sich nun langsam dem Ende entgegen. Nehmen wir uns noch einmal die Zeit, ein wenig zurückzublicken. Wie war es vor 2 Jahren, hier anzukommen? Ich frage nach den Schwierigkeiten, aber auch nach den Hoffnungen für die Zukunft. Was fiel dir da besonders schwer?
Erste war Sprache, zweite war die Leute kennenzulernen. Und danach war auch niemand hier, der mich unterstützt. Weil ich niemanden hier kenne. Und danach, ich war ungefähr 28 Tage in Stuttgart in einem Camp. Und danach bin ich nach Emmendingen gekommen. Und danach nach Weißweil. Und in Weißweil war ich auch mit anderen 60 Flüchtlingen in einem Camp vor 8 Monaten. Und danach habe ich eigentlich eine Wohnung gekriegt mit einer anderen Kollegin. Ja, und jetzt sind wir seit über einem Jahr zusammen in einer Wohnung. Und jetzt gibt es auch viele Leute, die uns unterstützen. Und das gefällt mir und gefällt anderen auch gut, dass die uns leiden können. Und dass die uns helfen. Und dass die uns verstehen. Ja, das ist ein besonderes Gefühl. Sowas hätten wir nicht früher anfangen, aber jetzt schon.
Gibt's was du besonders vermisst?
Ja, natürlich, ich vermisse meine Familie, aber halt kann ich nichts machen. Wenn ich meine Familie wollte, nach Pakistan gehe, dann ist es für mich gefährlich, dann will ich nicht, vielleicht, dann bin ich dort. Und ich finde es deshalb besser, dass ich hier bin, aber noch lebe ich, dass ich nicht dort bin, dass ich meine Family zumindest nicht sehen, aber hören kann. Das ist auch gut.
Und was sind deine Pläne für die Zukunft?
Schwierige Frage. Also, jetzt gerade dieses Jahr besuche ich eine Berufsfachschule in La. Ich mache einjährige Metallfach. Und habe ich auch Vorvertrag von Herrn Knecht und jetzt beginne ich nächstes Jahr, 1. September 2018, mit der Ausbildung als Konstruktionsmechaniker. Aber ich muss mich immer anstrengen, weil für mich das einzige Problem ist nur Deutsch, weil ich nicht so viel Deutsch kenne wie die anderen Schüler, die mit mir in meiner Klasse sind. Praktisch für mich okay, aber Theorie ist ein bisschen schon schwierig.
Es war erst zum ersten Mal Sprache sehr schwer, weil ich kann gar nichts über Deutsch und ich kann nicht Deutsch sprechen. Und dann, aber es ist gut, ich kann in Englisch sprechen und dann ich habe meine Probleme mit Englisch gelöst. Und dann ich war 6 Monate in einem Camp in Mannheim, sehr schwer, weil ich kenne niemanden da. Es war sehr schwer, weil das ist ein neues Leben und ein neues Land.
Und was sind jetzt deine Pläne für die Zukunft?
Meine Planung für Zukunft, ich möchte eine Ausbildung als Verkauf machen. Diese Jahre, ich habe so viele Bewerbungen geschickt und leider, ich habe keine Antwort bekommen. Ich versuche, so im nächsten Jahr muss ich eine Ausbildung kriegen und gerade im Momentan besuche ich einen Sprachkurs.
Heute haben wir uns Zeit genommen und die Chance ergriffen, mit Ali, Abbas und Omid zu sprechen. Vor 2 Jahren sind sie nach Deutschland gekommen. Wir haben nicht nur persönliche Geschichten des weiten Wegs hierher erfahren, sondern auch erfahren, wie woanders Hochzeiten gefeiert werden und einen Blick auf die Schule dort geworfen. Außerdem haben wir die Stimme von Petra gehört, die in der Gemeinde, in der die drei Jungs angekommen sind, einen Helferkreis gegründet hat.